Ich erinnere mich, war vor einigen Jahren bei einer Veranstaltung der Bundeszentrale für politische Bildung, TV-Ratschlag heißt das, machen die so alle 2 Jahre und die hatten da ganz viele YouTuber eingeladen, Leute, die in Social Media unterwegs waren, weil die so ein bisschen auch irgendwie schauen wollten, wie verschwimmt das ineinander, wie sehen die auf Medien, auf Medienkonsum und so. Waren verschiedene Leute, die dann ein bisschen was erzählt haben. Und wir hatten gerade mit unserer Schwesterfirma beim Tatort 13,13 Millionen Zuschauer gehabt. Und ich war ganz stolz, habe darüber berichtet. Und das war wirklich, also die Reaktion von diesen ganzen YouTubern war wirklich so ein müdes Gähnen. Das war wirklich so okay, krass. Aber irgendwann haben die gemerkt, okay, das ist auch der Kollege von der Firma, die Berlin Tag und Nacht macht. Und dann haben die auf einmal gesagt, ey, warte, okay, das. Anders als die ganzen Fernsehsachen, die wir hier hören, auch von irgendwelchen anderen Kolleginnen und Kollegen, das wird es überdauern. Das ist eine andere Nummer. Warum? Weil ihr eine Community habt.
Der Pushfire Podcast. Was Marketeers über die junge Zielgruppe wissen sollten.
Herzlich willkommen heute mal wieder mit einer neuen Ausgabe im Pushfire Podcast. Wir sprechen mit spannenden Gästen rund um verschiedene Themen im Marketing für junge Zielgruppen und ich befinde mich heute hier in Hürth, quasi in einem Filmproduktionsbüro. Neben uns sind die Studienhallen von Wer wird Millionär und vielen, vielen anderen. Werden wir sicherlich gleich auch nochmal kurz zu sprechen. Aber ich habe heute einen spannenden Gast, den Felix Wesser, bei mir zu Gast. Und wir sprechen heute so ein bisschen über das Thema Fernsehen und junge Zielgruppe. Böse Zungen würden ja behaupten, das passt nicht zusammen. Felix ist heute da, um uns das Gegenteil zu beweisen. Und ich sage jetzt erstmal herzlich willkommen, Felix. Schön, dass du Zeit für uns hast. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, dass du hergefunden hast aus Essen nach Hudi Hürth. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ja, sag doch mal, du bist COO bei Filmpool. Ihr macht irgendwas mit Produktion im Fernsehen. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen. Was ist sozusagen euer Job als Filmpool und was ist dabei deine Funktion?
Klar, super gerne. Also ich bin Mädchen für alles bei Filmpool und bin seit über 20 Jahren jetzt hier bei dem Laden. Ich war Mitarbeiter Nummer 14. Die Firma ist 74 gegründet worden als Film- und Fernsehproduktionsfirma. Hat anfangs Werbefilme gemacht, zum Beispiel zu den ersten Produktionen zählte irgendwie der Promofilm für den Unimog oder andere Filme für den siebten Sinn, nee, den, was ist was der siebte Sinn, der dritte, der siebte Sinn.
Wie viel auch immer.
Diese Verkehrssendung. Ist dann in die Fiction-Richtung gegangen, Filmpool Fiction. Wir haben uns irgendwann aufgesplittet, produziert bis heute den Tatort aus Münster beispielsweise oder den Polizeiruf 110. Beim Tatort aus Münster sagen die meisten dann, ah, okay, das ist mein Lieblingstatort. Freut mich immer und das, ich sage auch immer, das ist der Grund oder einer der Gründe, dass das produziert wird, dass wir uns immer noch auf Partys zeigen können, weil was die Filmpool Entertainment, und hier sitzen wir bei der Filmpool Entertainment heute, macht, ist insbesondere Daytime und Access Prime Unterhaltung. Also wir machen das Nachmittagsfernsehen unter anderem und das in einem relativ hohen Volumen. Ich war Mitarbeiter Nummer 14 bei der Filmpool. Mittlerweile sind wir so irgendwie zwischen 500 und 700 Leute, die eben en gros alle daran arbeiten. Und ich glaube, du bist hergekommen, hast hergefunden, weil du auf uns aufmerksam geworden bist, mal wieder, muss man sagen, durch das Jubiläum, in dem Fall von Berlin Tag und Nacht, wo wir einfach uns total gefreut haben, dass wir da tatsächlich jetzt schon 10-Jähriges feiern konnten. Und in der Tat mit einer jungen und mega enthusiastischen, coolen Zielgruppe.
Ja, genau das ist der Grund, weswegen wir heute miteinander sprechen. Berlin Tag und Nacht, du hast es schon gesagt. Wer das nicht kennt, der hat irgendwie die letzten 10 Jahre wahrscheinlich irgendwie unterm Stein gelebt.
Ja, wer das nicht kennt, hat die letzten 10 Jahre verpennt, dachte ich, sagst du jetzt. Aber
das wäre richtig schön. Ja, gut. Auch das, ja, das ich muss ja neutral oder? Bleiben. Aber ich meine, das ist ja schon irgendwie ein kleines Phänomen. Ne? Auf der einen Seite wird man jetzt irgendwie mit junger Zielgruppe oder enthusiastischer junger Zielgruppe, wie du es beschrieben hast, jetzt nicht zwingend diese Zielgruppe irgendwie im Fernsehen erstmal erwarten und dann sicherlich nochmal über so einen langen Zeitraum von 10 Jahren. In der Regel sind da ja irgendwie die Trends von morgen sehr schnell irgendwie auch schon wieder oder sorgen dafür, dass man immer sich selber immer sehr schnell weiterentwickeln muss. Was glaubst du, ist sozusagen das Erfolgsgeheimnis von euch und von Berlin Tag und Nacht, dass man eben halt eine so lange Periode überdauert hat?
Also ich glaube tatsächlich, dass wir uns auch mit dieser Sendung, oder ich bin sicher, dass wir uns mit dieser Sendung weiterentwickelt haben. Also insofern ist das gar kein Widerspruch. Wir haben das ganz große Glück, glaube ich, dass wir da eine Community haben, aufgebaut haben. Ich erinnere mich, war vor einigen Jahren bei einer Veranstaltung der Bundeszentrale für politische Bildung, TV-Ratschlag heißt das, machen die so alle 2 Jahre. Und die hatten da ganz viele YouTuber eingeladen, Leute, die in Social Media unterwegs waren, weil die so ein bisschen auch irgendwie schauen wollten, wie verschwimmt das ineinander, wie sehen die auf Medien, auf Medienkonsum und so. Waren verschiedene Leute, die dann ein bisschen was erzählt haben. Und wir hatten gerade mit unserer Schwesterfirma beim Tatort 13,13 Millionen Zuschauer gehabt. Und ich war ganz stolz, habe darüber berichtet. Und das war wirklich, also die Reaktion von diesen ganzen YouTubern war wirklich so ein müdes Gähnen. Das war wirklich okay, krass. Aber irgendwann haben die gemerkt, okay, das ist auch der Kollege von der Firma, die Berlin Tag und Nacht macht. Und dann haben die auf einmal gesagt, ey, warte, okay, das anders als die ganzen Fernsehsachen, die wir hier hören, auch von irgendwelchen anderen Kolleginnen und Kollegen, das wird es überdauern. Das ist eine andere Nummer. Warum? Weil ihr eine Community habt, ne? Also und damals diese Community auf Facebook, wir hatten bis zu 3 Millionen Fans irgendwann. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied, dass wir da eine Community gefunden, geschaffen haben, die zusammengefunden hat, die dieses Format trägt, die wir natürlich beständig pflegen und immer wieder auch versuchen zu überraschen, auch indem wir uns immer wieder hinterfragen und versuchen neu zu erfinden. Manchmal auch dabei scheitern und vielleicht im schlimmsten Falle langweilen, aber dann doch irgendwie immer wieder die Kurve Gott sei Dank bekommen haben und es so jetzt auf 10 Jahre gebracht haben und hoffentlich noch ein paar Jährchen mehr jetzt machen werden.
Da ist sicherlich der eine oder andere Lizenzgeber, schaut da sehr neidisch und eifersüchtig auf das Thema Community, was jetzt, ich sag mal, für eine TV-Serie ja durchaus auch nicht gewöhnlich ist. Und du hast jetzt im Prinzip auch schon eben andere moderne digitale Medien angesprochen. Da ist es ja irgendwie ein Stück weit unumgänglich, dass man eine Community aufbaut. Wie habt ihr das für euch erschlossen? Also war das sozusagen Learning by Doing oder war das Teil der Roadmap, dass man sagt, nee, also ohne dem klappt's nicht? Oder habt ihr das dann irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt selber realisiert und gesagt, okay, nee, wir müssen hier mehr Fokus drauf geben?
Sowohl als auch. Also ehrlicherweise war es ganz am Anfang so, dass wir gesagt haben, also es kam ganz komplett aus dem Content. Wir haben damals gesagt, wir haben hier eine Soap, Berlin Tag und Nacht vielleicht ganz kurz. Was ist das Konzept? Wir haben hier eine Gruppe von Freunden, die in einer WG leben. Angefangen haben wir mit 7, 8 Leuten, die nach Berlin kommen, in der WG leben, in Berlin versuchen, ihren Weg im Leben zu machen. Und wir haben gesagt, okay, junge Leute, 2011 haben wir angefangen, wie würden die kommunizieren? Ja, via Facebook. Ja? Und weil wir das eben so erzählen wollten und die Sendung von 19 bis 20 Uhr einen Tag und eine Nacht im Leben dieser Leute erzählt, deswegen der Titel Berlin Tag und Nacht, haben wir gesagt, okay, das Leben endet ja nicht um 20 Uhr, sondern es geht eben weiter und zwar online. Und das war erstmal der Beginn. Die Quoten waren am Anfang desaströs. Berlin Tag und Nacht hat Big Brother ersetzt im deutschen Fernsehen. Big Brother war eigentlich die wichtigste, bekannteste Marke für RTL 2 bis dahin. Und wir hatten den Anspruch, dieses Format zu ersetzen. Die erste Woche war quotenmäßig desaströs, die zweite Woche noch schlimmer. Und dann war es aber nach 4 Wochen so, der Sender hat Gott sei Dank durchgehalten, hat einen langen Atem bewiesen, den man bei einer Soap braucht, weil eine Soap einfach ein bisschen länger braucht, um ihre Fans zu finden, weil du eben ja nicht nur 1, 2, 3 Leute kennenlernen und lieben lernen musst, sondern eben so ein ganzes Ensemble. Aber wenn der Sender das durchhält und wenn der Sender es schafft, dass er dranbleibt und dass die Zuschauer dranbleiben und nach diese Leute lieben lernen, dann hast du natürlich irgendwann eine Zuschauerschaft, eine Community unter Umständen, die bereit ist, viel, viel länger mitzugehen und auch mitzugehen, wenn andere Dinge passieren. Also man kann sich das anschauen, auch in der TV-Quote, wenn Olympia ist oder wenn Biathlon ist oder so, ne? Wenn die Quoten anderer Sendungen einfach runtergehen. Die Berlin-Tag- und Nachtzuschauer sind sehr, sehr treu, sind sehr, sehr loyal. Ne? Also eine Soap ist einfach ein sehr, sehr starkes Programm. Das gilt natürlich nicht nur für Berlin-Tag- und Nacht. Klar, es gibt den Klassiker GZSZ bei RTL. Muss ich, glaube ich, nicht drüber sprechen. Das sind einfach sehr stabile Säulen im Programm. Aber man muss sie eben bauen und man muss auch die Zeit mitbringen. Und was wir eben gemerkt haben nach 4 Wochen und eigentlich immer noch desaströsen Quoten, war irgendwann, oh, wir haben die ersten 100.000 Fans bei Facebook. Und das war ehrlich gesagt der Moment erst, wo wir gesagt haben, es war Teil des Konzepts. Klar, damals 2011 war es schon so, dass jeder Sender gesagt hat, so 360-Grad-Strategie, was macht ihr? Aber das war eigentlich erst der Moment, wo wir gemerkt haben, oh, da ist richtig Musik drin. Und dann das Team größer aufgestellt haben. Am Anfang war das noch ein Kollege, der mit dem Handy irgendwie da so rumgelaufen ist. Mittlerweile sind es 4, 5 Kolleginnen und Kollegen, die das machen. Und natürlich mittlerweile auch nicht nur bei Facebook. Wir hatten bei Facebook bis zu 3 Millionen, habe ich eben schon gesagt. Jetzt sind es so 2,6 Millionen Fans, die wir da haben. Und natürlich haben wir dann nochmal ganz Dezidiertes entwickelt und natürlich auch immer geschaut, wo, auf welchem Kanal machen wir was. Also heute sind wir in den Top 10 deutschen Charts bei TikTok jetzt vertreten. Wir sind bei Snapchat, natürlich sind wir bei YouTube und natürlich ist YouTube, hat nochmal ein anderes Ziel. RTL 2 monetarisiert natürlich über YouTube nochmal die Sendung. Es gibt die App, es gibt TV Now, wo die Sendung natürlich läuft. Und nicht zu vergessen Insta, logischerweise. da haben wir uns dann natürlich sukzessive drauf konzentriert und jeweils für den jeweiligen Kanal eben Inhalte entwickelt. Und das Sendungskonzept ist da natürlich einfach unterstützend. Eben ein Tag, eine Nacht und die Nacht endet natürlich nicht, wenn die Sendung endet. Sie geht weiter, das Leben geht weiter, auch am Wochenende. Und wir erzählen wirklich crossmedial und waren da Vorreiter. Heute gibt es unterschiedliche Programme, die in eine ähnliche Richtung gehen und die sich, glaube ich, schon auch an Berlin Tag und Nacht alle orientiert haben oder noch orientieren. Und gleichzeitig sieht man auch da wieder, dass es dann schon doch auch auf den Inhalt ankommt. Also es ist kein reines Marketing, sondern wirklich Content-Marketing, möchte ich sagen. Der User oder die Zuschauer, die Community merkt sehr, sehr genau, wenn du einfach nur verkaufen willst oder einfach nur bewerben willst oder wenn du, wie wir, eine Geschichte erzählen willst. Das ist das, was wir können, ne? Filmpool, wir sind Geschichtenerzähler und ich glaube, dass daher der Erfolg von Berlin Tag und Nacht und von unserem Community-Management rührt.
Sehr interessant. Jetzt hast du in der Tat auch schon ein paar andere Punkte von meiner Agenda irgendwie mit abgefrühstückt. Stichwort Entwicklung.
Ich nehme mich mal zurück jetzt.
Ne? Oh, Mann. Okay, wir sind fertig.
Danke, war schön. Noch ein Wasser, oder?
Alles gut. Stichwort Medienentwicklung. Ne? Vor 10 Jahren war das ja irgendwie doch noch ein anderer Schnack als heute. Ist irgendwie ja auch in Teilen gar nicht so viel einfacher, sondern eher komplexer geworden durch die Vielfältigkeit. Jetzt sag mal so ein bisschen, du hast ja schon gesagt, Community-Aufbau, verschiedene Plattformen bedienen. Wie geht ihr daran? Also sind das schon auch unterschiedliche Contents, die ihr dann irgendwie auch produziert? Oder ist das sozusagen, wir haben jetzt sozusagen ein Snippet oder ein Content-Piece im Kasten, gehen damit gleichermaßen raus? Und vor allen Dingen auch, macht ihr das als Berlin Tag und Nacht? Oder inwieweit sind auch die Schauspieler und Protagonisten selber involviert?
Okay, da sind sehr viele Fragen drin. Ich versuche,
ja,
ich versuche
auch zu beantworten. Also, alles auf einmal.
Ich gebe mir Mühe. Also das ursprüngliche Konzept von Berlin Tag und Nacht oder das ursprüngliche Kommunikationskonzept von Berlin Tag und Nacht sah vor, dass wir alles auf diese eine Seite, auf diese eine Facebook-Seite konzentrieren. Alles heißt auch, dass die Protagonisten, die Darstellerinnen, Darsteller keine eigenen Seiten haben dürften. Und
echt?
Die Sendung ist gescriptet, ne? Aber eben nur bis zu einem gewissen Grad. Also als wir Berlin Tag und Nacht für RTL 2 entwickelt haben, hatten wir so Programme im Kopf wie Jersey Shore oder The Real World von MTV. Wir wollten schon diesen authentischen, diesen realen Look haben einerseits und andererseits aber eben eine klassische Soap schon produzieren. Aber eben nicht larger than life erzählen, sondern möglichst authentisch. Das war so irgendwie der Anspruch. Und deswegen sind die Darstellerinnen und Darsteller, die wir da genutzt haben, keine professionellen Schauspieler, sondern sind eben zunächst, muss man sagen, Laiendarstellerinnen, Laiendarsteller. Zunächst, weil ehrlich gesagt, wenn einer 1, 2, 3 Jahre bei uns dreht, dann hat er natürlich mehr Kameraerfahrung als irgendwie ein durchschnittlicher professioneller deutscher Schauspieler. Ne? Also die sind dann eben, wir haben 255 Folgen im Jahr in etwa, dann haben die natürlich eine enorme Kamera- und Dreherfahrung. Aber wir haben also, ich sag mal, Leute von der Straße oder Leute wie dich und mich genommen und haben die in Rollen reingesetzt, die aber ihnen sozusagen auf den Leib geschneidert waren und wo Teile also wirklich real waren, Teile ihrer fiktiven Figur real waren. Profanes Beispiel wäre jetzt, wir haben in der Sendung Daniel Krause gehabt. Daniel Krause heißt in der Realität Daniel Krause, ist ein stadtbekannter Tätowierer aus Berlin, so ein, war früher Punk, und hat mittlerweile, damals hat er, glaube ich, ein Studio, mittlerweile hat er, glaube ich, fünf in Berlin, echte Tätowierstudios, tätowiert er auch, ist da auch anzutreffen. Und wir haben ihn eben als Daniel Krause mit in seinem Tattoo-Studio in die Sendung rein erzählt. Einerseits und andererseits hatten wir beispielsweise den Marcel, der in Wirklichkeit Patrick heißt, in der Sendung Tätowierer wurde, aber de facto ursprünglich Kunststudent war, und der aber dann vielleicht in der Private Line Gemeinsamkeiten mit seinem fiktiven Charakter hatte, aber auch, sicherlich auch Unterschiede. So, ne? Also, und das ging so ein bisschen ineinander über, und es war für die Community ein cooles Spiel auch, so ein bisschen zu raten, okay, was ist denn jetzt hier echt und was ist nicht echt? Also sie wussten schon, dass das nicht alles real ist, aber es war eben ein Spiel, ja, und das herauszufinden, das zu recherchieren und dieses Spiel letztlich mitzuspielen, ne? Und damit das funktionierte, haben wir aber eben auch gesagt, es gibt A, keine Seiten für diese fiktiven Rollen, also Marcel, der eigentlich Patrick heißt, hatte, weder gab es eine Marcel-Seite noch eine Patrick-Seite, es gab nur die Berlin-Tag-Nacht-Seite, wir haben alles auf diese Berlin-Tag-Nacht-Seite konzentriert, und deswegen haben wir es geschafft, irgendwann auf diese 1, 2, 3 Millionen Leute zu kommen, ne? Irgendwann ließ sich das natürlich nicht mehr halten. Wir haben es ehrlich gesagt ganz schön lange durchgehalten, 7 Jahre.
So lange?
Die Darstellerinnen und Darsteller keine eigenen Seiten haben, ja.
Unvorstellbar eigentlich. Ich meine, habt ihr vielleicht auch Potenzial da liegen lassen, oder?
Einerseits haben wir definitiv Potenzial liegen lassen, und andererseits hat es aber eben natürlich zu einer absoluten Konsistenz geführt, und eben zu der Tatsache, dass du exklusiv nur auf der Berlin-Tag- und Nacht-Seite die Infos bekommen hast. Es ging so weit, dass wir Interviews gemacht haben mit Maike. Maike heißt eigentlich Pia Tillmann, die seit Folge 1 in Berlin Tag und Nacht dabei war, jetzt in unserer anderen Soap Köln 50667 eine Hauptdarstellerin ist. Und Pia hat als Maike, also in ihrer Rolle Maike, der Bravo ein Interview gegeben, die das natürlich wusste. Aber also so weit ging das, dass wir die Fiktion in die Realität gezogen haben. Wir haben Produkte darüber gemacht, also wir haben ein Buch geschrieben, beispielsweise der Charakter Ole hat ein Buch geschrieben. Da merkt man auch, ist vielleicht ein ganz schönes Beispiel, kleiner Sidestep, wie bescheuert wir manchmal sind. Wir hatten irgendwie mitbekommen, damals gab es so diese Diskussion über die Art von Sendungen, die wir machen. Und ich erinnere mich da damals, dass damals lebte noch der Reich Ranicki, der sich irgendwie sehr abfällig auch darüber geäußert hat, dass so eine Sendung überhaupt für den Deutschen Fernsehpreis nominiert worden ist und so. Und dann haben wir so spaßeshalber gesagt, eigentlich müssten wir ein Buch machen jetzt, ne? Und dann, also ja, okay, also nee. Oder doch? Doch, komm, lass mal versuchen. Dann haben wir mit dem Riva Verlag aus München, haben wir auch durchgeballerte Kollegen gefunden, die auch Bock darauf hatten und auch übrigens ihre oder verschiedene Zielgruppen, auch die jungen Zielgruppen ganz gut verstehen, und aber auch gleichzeitig wissen, wie sehr eben andere ihre Communities verstehen, und da haben wir uns ganz gut ergänzt, haben dann da scheinbar einen Charakter aus Berlin Tag und Nacht, den Ole, der eigentlich von dem Falco Ochsenknecht gespielt wird, haben den ein Buch schreiben lassen, ein letztlich Party-Lebensratgeber, sage ich mal. Und haben
auch
das dann,
ich auch.
Absolut, weil es ist auch ein super Preis, 9,90 Euro, also fairer Preis, und es gibt auch ein paar Bilder drin. Und wir haben das dann rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft Ende November rausgebracht, und das Ding ist in die Spiegel-Bestsellerliste gegangen und hat übrigens Reich Ranicki von Platz 4 verdrängt. Also das war dann schon irgendwie natürlich eine coole Aktion. Wir haben das dann, um das zu Ende zu führen noch kurz, haben das dann als Facebook-Event angekündigt, als Veranstaltung, haben das natürlich dann auch mit der Berliner Polizei besprochen, dass da vielleicht 3, 4 Leute kommen könnten. Und dann haben wir das in irgendeinem Einkaufszentrum beziehungsweise in der Buchhandlung in Berlin umgesetzt. Tatsächlich kamen dann 500 Leute zur Autogrammstunde eines komplett fiktiven Events. Wir haben das zweimal gedreht, einmal vorproduziert für die Sendung und dann nochmal live tatsächlich für Facebook. Und das sind dann irgendwie so Aktionen, wo man also die einfach Spaß machen, ne? Und wo die Fiktion so in die Realität gezogen wird, dass du wirklich ja so ein Hybrid hast. Ne? Also es ist keine klassische Soap und es ist keine Reality, sondern es ist irgendwas dazwischen. Mhm. Das ist irgendwie das Spannende. Ne?
Mhm. Und ich sag mal, Ole ohne Kohle, ich glaube, der hat ja irgendwie auch einen Song gehabt. Ne?
Absolut, das war vorher sogar, Ole ohne Kohle. Damit sind wir bei iTunes auf Platz 1 auf Platz 1 gegangen. und für ich glaube, eine Woche. Also, aber immerhin, Ole, das auch ein gutes Beispiel, dass wir aus dem Content oder manchmal sogar aus den Protagonisten heraus Dinge entwickeln. Ole, gespielt von Falco. Falco hat an uns den Wunsch herangetragen. Er hat gesagt, könnt ihr mich zu Big Brother bringen? Haben wir gesagt, damals irgendwie so Konkurrenten Ende Mol und so. Nee, sorry, Falco, das können wir nicht tun. Nein, sorry. Okay. Dann ist er wiedergekommen. Ja, aber ich habe noch einen anderen Wunsch. Könnt ihr eventuell, ich würde gerne Schlagersänger werden. Ja, okay, Schlagersänger. Du siehst schon, was für eine Sendung wir hier machen, eine Berlin Tag und Nacht. Und du bist Schlagersänger. Nee, wir glauben nicht. Aber dann haben wir irgendwann gedacht, das ist so bescheuert und der Ole-Charakter ist auch so bescheuert, eigentlich passt es. Lass mal probieren. Dann haben wir diesen Song produziert und der ist dann tatsächlich auf Platz 1 gegangen. Wir waren im Megapark auf Mallorca, die Leute sind komplett ausgerastet und der hatte den Spaß seines Lebens. Und wir haben ihn tatsächlich dann auch, also es ist fürchte ich bei dem einen Song nicht geblieben. Schlagerfans wissen Bescheid sozusagen. Es gibt noch einige andere Stilblüten, die da irgendwie entwickelt und produziert worden sind. Und dafür haben wir dann sogar Filmpool Music gegründet. Ja, also ich bin jetzt auch Labelproduzent.
Knaller.
Ja, also das sind eben dann die coolen Aktionen, die man so machen kann, die glaube ich schon auch einfach geschätzt werden von der Zielgruppe. Ne? Also wir haben von den Büchern haben wir über 80.000 Stück verkauft. Das zeigt, glaube ich, ja, dass eben sowas auch angenommen wird. Ne? Und also ja, diese Kommunikation eben mit den Fans ist einfach super spannend für uns als Produzent. Ne? Wir haben durch die sozialen Medien haben wir jetzt den Rückkanal zum Zuschauer. Wir gucken also sehr, sehr genau an, was da passiert. Früher nur auf unserer eigenen Seite. Mittlerweile haben wir ja natürlich, du hast es gerade gesagt, ein bisschen was haben wir liegen lassen. Haben wir da natürlich jetzt eine große Schar an wirklich spannenden Influencern, die kumuliert weit über 4 Millionen Menschen erreichen und auch recht unterschiedlich sind, ne, wen sie da erreichen. Wir haben jetzt gerade, ich hatte eben die Bundeszentrale für politische Bildung erwähnt, haben wir eine Aktion laufen, wo wir eine Kampagne, wo wir den Wahl-O-Mat beispielsweise auch bewerben. Das ist jetzt zum wiederholten Male. Also ganz unterschiedliche Marken, die da auch reingehen und diese Authentizität nutzen. Ich glaube, das ist das Spannende, was diese Sendung, diese Darstellerinnen und Darsteller zu bieten haben, auf unterschiedlichsten Plattformen. In einer Art, die ich möchte sagen, auf Augenhöhe ist, mit den Zuschauern zu kommunizieren. Und ich glaube, das ist das, was geschätzt wird. Ne? Also auf Augenhöhe und ehrlich gesagt uns selbst auch nicht zu ernst nehmen, sondern so ein bisschen Augenzwinkern. Eben, wie ich sage, ne, manchmal sind wir eben ein bisschen bescheuert, aber das finden wir auch ganz gut so.
Ja, also man ist sich selber treu, man spielt sich selber und dadurch ist man authentisch. Sind wir ja auch direkt irgendwie beim Influencer-Thema. Ne? Du sagst jetzt ja, inzwischen ist es soweit, nach 7 Jahren habt ihr das ein bisschen gelockert. Die Protagonisten haben selber auch eigene Profile. Du sprachst gerade von einer Reichweite overall von circa 4 Millionen. Wie viele Profile sind das so insgesamt? Ich bin nicht gerade auf dem Laufenden, wie viele Schauspieler ihr habt und wie viele davon sozusagen auch aktiv dann auf Social Media unterwegs sind?
Nahezu alle sind auf Social Media unterwegs. Mhm. Man kann immer so von 20 bis 25 Leuten im Hauptcast sprechen, je Soap, also Berlin Tag und Nacht und Köln 50667 kommen zusammen, also so auf rund 50 Leute. Wobei das natürlich nur die Aktiven sind, die ehemaligen sind natürlich auch sehr, sehr aktiv. Ne? Mhm. Also ich spreche da jetzt einfach nur mal ein, zwei Namen aus. Yvonne Ferrer bei Köln 50667 ist eine der erfolgreichsten Influencerinnen, die auch, finde ich persönlich, eine ganz, ganz spannende Influencerin geworden ist, die ich mir auch gerne angucke, auch mit geilen Bildern und in einer ganz sympathischen Art und Weise da das Thema ja, irgendwie, die hat einen Bus umgebaut mit ihrem Freund, der auch bei uns, den sie auch bei uns am Set kennengelernt hat. Und die fahren durch die Weltgeschichte und kriegst halt echt Bock, irgendwie das auch zu machen. Ne? Und ich hatte vorher, ehrlich gesagt, habe ich mich null damit befasst und sie hat mich da an dieses Thema rangeführt. Yvonne Ferrer, Jan Laik kennt man auch. Wir haben ihn irgendwann zwar entlassen müssen damals, aber er hat sich auf jeden Fall eine riesen Community erarbeitet. Das muss man so sagen und auch wirklich respektieren. Er ist ein besonderer Typ und das weiß er und sicherlich auch einer, wo sich die Geister scheiden, aber ich glaube eben auch dieses Pointierte ist unter Umständen spannend für den einen oder anderen Werbekunden. Eine Nathalie Bleicher auch aus Berlin Tag und Nacht, die über 700.000 bei Insight und so weiter und so fort. Also auch bei den ehemaligen haben wir da natürlich einige wirklich schon große Influencerinnen und Influencer geschaffen. Die dann natürlich auch, also nicht nur wir haben sie geschaffen, sie sind sozusagen daraus entstanden, aber natürlich ist es auch für die mitunter harte Arbeit, tagtäglich da den Content zu produzieren, den sie dann selber machen und die Themen zu finden und so weiter. Und bei denen, die bei uns drin sind, ist es natürlich so, dass wir die da beraten und dass wir natürlich auch schauen, dass sie sich nicht unter Wert verkaufen, dass sie vielleicht auch sich anschauen, mit welcher Marke oder mit welchem Produkt gehe ich zusammen, wo passt das, wo passt es nicht so. Es gibt ja irgendwie, wenn man sich das anschaut, auf Insta irgendwie Gewinnspiele, wo du nicht weißt, wird das überhaupt jemals ausgelost, was da verlost wird, wo ist eigentlich das Impressum, also da fängt es ja an, ne? Bis hin zu, also du kannst jetzt irgendwie deine 500.000 Leute für ein paar Schuhe und 50-Euro-Gutschein hergeben. Aber man könnte es auch anders machen.
Gibt ja auch andere Varianten. Ich meine, du sprachst gerade von 255 Folgen im Jahr. Jetzt, ich sag mal, nur Berlin Tag und Nacht ohne Köln. Da sprechen wir ja automatisch von Pi mal Daumen, immer 2500 plus Folgen, sozusagen, die ihr overall wahrscheinlich schon produziert und ausgestrahlt habt. Vielleicht sogar noch mehr. Ja. So, das ist ja irgendwie auch ein riesiger Kostenapparat. Jetzt, klar, werdet ihr, ich sag mal, vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, wie das im TV läuft. Ich bin ja eher der Digitalfuzzi bei uns. Aber ist es so, dass ihr sozusagen partizipiert über die Vermarktungseinnahmen der Werbeblöcke quasi in der Pause? Oder ist, ich sag mal, auch ein Revenue-Stream dabei, die Vermarktung von Influencern? Oder gibt es noch weitere Themen, wie ihr sozusagen diesen Kostenapparat dann auch stemmt?
Also, unser Kunde ist RTL2. In Deutschland gibt es das Total Buyout-Modell nach wie vor in erster Linie. Mhm. Das heißt, der Sender bezahlt uns dafür, dass wir diese Folgen produzieren. Nicht nur im TV, sondern natürlich auch, dass wir den Online-Content erstellen auf sämtlichen Social-Media-Plattformen und refinanziert das durch die Werbeblöcke, an denen wir nicht partizipieren. Mhm. Die Influencer sind tatsächlich nochmal ein anderes Thema, weil die natürlich nicht eben als, also um jetzt bei dem Beispiel von vorhin mit Berlin Tag und Nacht und Ole zu bleiben, der Ole wird nicht als Ole vermarktet sozusagen, sondern der ist eben die Privatperson Falco Ochsenknecht. Und wenn der eben als Influencer unterwegs ist, wobei das jetzt nicht das beste Beispiel ist, weil er jetzt nicht so der Mega-Influencer ist, sondern Schlagersänger, aber wenn wir da eben einen Influencer haben, dann ist das ein anderes Thema, dann partizipieren wir da natürlich auch und schauen uns das auch aktiv an. Aber nein, der Sender bezahlt uns dafür, dass wir diese Sendung produzieren. Wir sind also, wenn du so willst, Auftragsproduzent an der Stelle, auch wenn wir es entwickelt haben, aber wir sind Auftragsproduzent und der Sender refinanziert das dann über TV, über die Ausstrahlung im TV und die Wiederholung über das Streaming bei TV Now. Natürlich über YouTube und natürlich ist es was, wo wir mit dem Sender drüber diskutieren und sagen, Moment, also wenn jetzt die TV-Quote insgesamt, weil einfach die TV-Nutzung ein bisschen runtergeht, wenn wir da jetzt vielleicht bestimmte Quotenerlöse, die wir vielleicht verhandelt haben, nicht mehr so bekommen, aber doch genau sehen, dass bei YouTube einzelne Stränge, die man einfach nur aus so einer Sendung rausklicken kann. Du musst dir vorstellen, eine Folge hat in der Regel drei Erzählstränge, ein A, B und C-Plot. Insofern kann man das relativ einfach klippen und dann eben in YouTube ausspielen. Wenn so ein Clip am Tag 1 Million Menschen erreicht, dann kann man sich ausrechnen, dass das ein ganz interessanter Erlösstream nochmal ist, auch für den Sender. der wichtig ist natürlich, also insofern insgesamt ein bisschen weniger TV-Nutzung, aber insgesamt kein Zuschauer weniger, eben nur woanders, dann ist das natürlich was, wo du dir vorstellen kannst, dass wir natürlich auch mit dem Sender sprechen und sagen, wie sieht's denn da aus? Können wir da irgendwie auch partizipieren? Aber ehrlicherweise, das wirtschaftliche Risiko, das trägt in erster Linie der Sender und deswegen ist es auch schon in erster Linie, sage ich, weil natürlich wir bekommen Staffelverträge, wir machen ein Jahr 255 Folgen und dann heißt es Hop oder Top, dann geht es im besten Falle weiter. Im Falle der beiden Soaps kann man sagen, sind die mit wichtigsten Programme und Marken dieses Senders, also da geht es dann eben weiter, aber das hauptwirtschaftliche Risiko, das trägt der Sender, der bezahlt uns und der muss sich dann anschauen, wie er es refinanziert.
Alles klar, verstanden. Danke für den Exkurs. Aber sag mal, also kriegt ihr dann auch Reportings von Zuschauerquoten? Wahrscheinlich, oder?
Unbedingt jeden Tag. Die gucken wir uns natürlich sehr genau an, nicht nur von Zuschauerquoten. Wir haben natürlich auch die Insights, weil wir eben diese Seiten steuern von Insta und Co. Und schauen da natürlich sehr, sehr genau drauf. A, in der TV-Quote, B, bei den Social-Media-Zahlen. Natürlich sprechen wir auch über, also sehen die YouTube-Zugriffe. Und last but not least, da ist es immer so ein bisschen schwierig ranzukommen, aber auch die Zahlen in TV Now versuchen wir immer so ein bisschen einzusehen. Und was man aber so auch ohne jetzt irgendwelche Kontakte zu haben, sehen kann bei den Soaps, ist bei TV Now, dass sie mal unter den Top 5 oder mindestens Top 10 der meistgesehenen Programme sind, was ja irgendwie eine Aussage ist. Ne? Also bei einer Streaming-Plattform, die eigentlich der Local Champion in Deutschland ist, so kann man es, glaube ich, sagen. Ne?
Was sind da so, also Durchschnittswerte? Roundabout?
Bei TV Now würde ich mich nicht äußern wollen, tatsächlich. Mhm. Wir können sagen, in der TV-Quote sind wir so bei 6, 7, 8%. Wir haben, würde ich sagen, ungefähr 900.000 Zuschauer bei Berlin Tag und Nacht im TV zusammengenommen. Und ich würde behaupten, wenn man die ganzen Zuschauer bei YouTube etc. noch dazu nimmt, sind wir nach wie vor, würde ich schätzen, gerundet wahrscheinlich bei 2 Millionen Zuschauern pro Folge.
Okay.
Von Berlin Tag und Nacht und genauso bei Köln 50667 in etwa.
Okay. Also was ich bisher so mitnehmen konnte aus unserem Gespräch, ist ja, ich sag mal, klar, euer Hauptgeschäft, euer Businessmodell ist die Produktion oder die Kreation von Sendeformaten. Das wird dann verkauft. Ihr habt natürlich aber irgendwo auch eine Art Künstler-Artist-Betreuung, also eine Form von Management oder vielleicht auch Beratung. Und gleichzeitig seid ihr aber irgendwie auch so ein bisschen Social-Media-Agentur, ich sag mal, um diesen Bereich dann eben halt auch mit für als Plattform eben halt für diese Formate zu nutzen. Jetzt liegt der Gedankengang ja irgendwie in 2021 gar nicht so weit weg, zu sagen, Mensch, wir haben irgendwie das passende Format, das richtet sich an eine junge Zielgruppe. Da gibt es so eine Plattform namens Twitch, ja, und der ein oder andere macht das ja irgendwie auch schon vor, wie sozusagen irgendwie solche, ich nenne es jetzt mal Real-Life, Live-Events oder vielleicht auch geskriptete Themen eben halt ablaufen können. Ist das ein Thema, womit ihr euch aktiv auseinandersetzt oder sagt ihr, das ist noch zu weit weg für uns?
Also wir sind tatsächlich, wir hatten, lustig, dass wir so oft jetzt über ihn reden, aber wir haben tatsächlich den Ole, den Charakter, bei Twitch und testen das aus, weil das ist tatsächlich was wir immer wieder, wenn wir es noch nicht so verstehen, dann gehen wir einfach mal rein und gucken mal so ein bisschen. Ne? Also früher habe ich immer gesagt, wenn man nicht weiß, was man in Social Media will, dann soll man draußen bleiben. Heute sehe ich es ein bisschen anders. Ich glaube natürlich, dass man mit Vorsicht irgendwie rangehen muss, aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, manchmal auch einfach nur mal ein bisschen zu spielen, mal ein bisschen zu gucken, ein bisschen auszuprobieren und dann vielleicht eben Learning by Doing zu merken, was funktioniert nicht. Wir haben also da tatsächlich den Ole, der, sagen wir mal, so lala spielt.
Aber, hast du gesagt.
Ja, hast du recht. Müsste man mit ihm mal diskutieren, aber wo man auf jeden Fall sagen kann, auch wenn er verliert, erfreut das seine Community, glaube ich. Ne? Also ich glaube, das ist das, was bei ihm so funktioniert. So. Und keine Ahnung, ob wir da bleiben oder ob wir da mehr machen werden, aber wir gucken es uns halt gerade an, ja.
Sehr spannend. Also dafür auf jeden Fall viel Erfolg und ich drücke die Daumen. Das ist ja auch ein sehr, sehr spannendes Thema, was sich da gerade immer mehr entwickelt und sicherlich auch noch in den Kinderschuhen steckt. Lass uns mal sozusagen auch nochmal einen Blick ein bisschen weiter in die Zukunft schweifen. 10 Jahre hinter uns, was ist so, ich meine, was steht so in deiner Glaskugel für die nächsten 10 Jahre? Was erwartet uns?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Natürlich, also in der Geschwindigkeit, in der sich gerade die Medienwelt, die Welt und die Medienwelt verändert, Wahnsinn, kann ich es nicht sagen. Was ich schon sagen kann, ist, dass Berlin Tag und Nacht ohne Zweifel eine digitale Marke ist. Insofern bin ich frohen Mutes, dass wir uns auch hier in 10 Jahren, toi, 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 ich klopfe mal hier auf meinen Holzkopf, dass wir in 10 Jahren uns hier nochmal hinsetzen können und darüber sprechen, was wir alles Durchgeballertes gemacht haben. Weil eins ist klar und eins ist sicher. Content wird es immer brauchen. Wir schaffen es immer wieder, uns eben ja ein bisschen neu zu erfinden und uns gleichzeitig nicht untreu zu werden. Und insofern glaube ich, dass Berlin Tag und Nacht tatsächlich das Zeug dazu hat, auch in 10 Jahren, auf welchem Kanal auch immer oder auf welchen Kanälen auch immer zu bestehen. Ich glaube übrigens durchaus auch an die Gattung TV nach wie vor. Ich glaube nicht, dass wir uns jetzt hier in 2 oder 3 Jahren hinsetzen und gar kein TV-Thema mehr haben. Ich glaube schon, dass das nach wie vor durchaus eine Relevanz hat. Aber ich glaube natürlich, und das zeigen wir, dass man auch die Zuschauerinnen und Zuschauer, gerade die Jungen, auch anders erreichen kann und muss. Und das tun wir aber jeden Tag und haben auch einfach mega Spaß dabei, das einfach auszuprobieren und irgendwie also es ist ja so ein bisschen dieses Werben um die Fans und um die Gunst sozusagen. Es ist ja eigentlich wie ein Flirt mit der Zuschauerin und mit dem Zuschauer. Das ist ja auch einfach was total viel Spaß macht. Und wenn du dann merkst, okay, es geht was. Das ist doch einfach mega. Und ja, das ist eine große Freude.
Absolut. Man sieht uns ja leider nicht, aber ich habe gerade strahlende Augen vor mir gehabt. Ja. Insbesondere, glaube ich, bei der jungen Zielgruppe fühlt sich das immer noch mal ein bisschen intensiver an, wenn man dann eben halt auch die Zuneigung reflektiert bekommt vom Gegenüber. Und das, ich sag mal auch immer, das Schöne, wenn man es digitalisiert, natürlich auch sehr klar messbar machen kann. Ich habe noch eine Abschlussfrage, die muss ich raushauen.
Jetzt bin ich, oh mein Gott.
Jetzt kommt's, ja.
Ich muss weg.
Das kann jetzt sein mehr. Was machen wir denn, wenn ich oder vielleicht jemand anders aus dem Freundeskreis mal auch irgendwie als Gastrolle bei euch irgendwie bei Berlin Tag und Nacht oder in Köln irgendwie rein möchte? Gibt's da irgendwie ein Bewerbungsformular oder wie funktioniert das? Und nimmt da überhaupt jemand?
Ich liebe diese Frage. Also pass auf. es ist ja tatsächlich so, Filmpool beginnt ja wirklich beim Casting. Wir schauen online, wir durchkämmen Insta nach geilen Typen. Du bist natürlich ein Hammer-Typ. natürlich würde ich dann sagen, du gehst bitte einfach auf filmpool.de und kannst dich da online schon direkt casten lassen oder kommst zu einem unserer Castings. Wir casten bundesweit. Wir haben mittlerweile über 200.000 Menschen in der Datenbank, die wir für als Darstellerinnen und Darsteller nutzen können. Und ich bin deswegen so dankbar darum, weil du nicht der erste Marketer wärst, der bei uns sozusagen reinkommt. Wir haben schon mit dem Marketingchef von einem großen Bekleidungshersteller von einer großen Marke eine super Kooperation gehabt, der einfach als er selbst, als Marketingchef, weil ne, Thema Authentizität, da reingegangen ist. Also muss man sich natürlich auch erstmal trauen, aber der dann da reingegangen ist, ging irgendwie so darum, einer der Protagonisten ist ein Model geworden und hatte dann eine Show und dann gab es eben irgendwie einen wichtigen Kunden und dieser wichtige Kunde war eben ein echter Kunde, ja? Und war ein schöner Case. Das haben wir in einer unserer Soaps gemacht. Wir haben eine schöne Kooperation mit Köln 50667 gehabt mit Subway. Da haben wir eine Darstellerin wirklich komplett auch schulen lassen, ich komme jetzt ehrlicherweise nicht auf den Namen. Sie heißt nicht Barista, aber sie haben einen speziellen Namen, die Verkäufer, die dann eben nicht nur Verkäuferinnen und Verkäufer sind, sondern eben wirklich dieses Sandwich machen. Mhm. Die war da in Rosenheim und ist da ausgebildet worden und hat dann eben in einem echten Subway dann auch gearbeitet. Es gab dann ein eigenes Sub, begleitet von einer Plakataktion. Also es gibt so coole Aktionen, die man machen kann, wo wirklich die Marke auch, und auch wenn es geht, wenn man die Leute hat, hat natürlich nicht jede Marke, aber wenn man die Leute hat, die auch bereit sind, vor die Kamera zu gehen und die auch funktionieren, wir sind ja auch ehrlich und auch hart und sagen auch, wenn es eher vielleicht anders gemacht werden sollte, Dann ist das natürlich was, wo man jetzt nicht nur als Hörer dieses Podcasts dabei sein kann, sondern ehrlicherweise sehr gerne auch als Kunde, wenn man Bock hat, eine authentische Integration zu kriegen, selber mit reinzugehen, vor die Kamera zu gehen und nachher dann eben ja über 2 Millionen jungen, in erster Linie jungen Leuten, 14 bis 29 ist die Kernzielgruppe, das Produkt zu zeigen und sein eigenes Gesicht.
Sehr cool. Also ich glaube, da gibt es eine große, breite Spielwiese, die ihr da ja auch als Plattform und als Format mit anbietet. Egal, ob als Person oder als Marke. Ich glaube, das sollte man auf jeden Fall mit auf dem Schirm haben. Die Verlängerungsmöglichkeiten in alle Himmelsrichtungen sind da. Ich glaube, ich würde mich riesig freuen, wenn wir da mal auch zusammen einen Case auf die Beine gestellt bekommen. Egal in welchem Kontext, können wir ja gleich nochmal off the records zu sprechen. Aber für mich erstmal vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast für den Exkurs auch in die TV-Welt und alles, was damit zusammenhängt. Ich konnte auch eine ganze Menge mitnehmen. Ich hoffe, die Zuhörer auch. Und hoffe, dass du auch eine kurzweilige Zeit hier hattest bei uns im Podcast. Und lass uns gerne im Austausch bleiben. Insofern, wir hören uns und ich sage, bleibt jung und bis bald.
Vielen Dank, ich hab zu danken.
Tschüss. Ciao.
Der Pushfire Podcast. Was Marketeers über die junge Zielgruppe wissen sollten.